Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Nur noch wenige Tage dauert das Jahr, bewegte Theaterzeiten liegen hinter uns und das Rang-1-Team schaut heute zurück auf Gespräche, Begegnungen, Debatten. Meine Kollegen Susanne Burkhardt und Janis Elbira sind bei mir im Studio und wir sprechen gleich über politisch engagiertes Theater, Feminismus an den Bühnen, eine gigantische Inszenierung des Jahres und unsere beeindruckendsten Gäste 2019. Das Theaterjahr 2019 ist so gut wie vorbei. Man hat den Eindruck, es ist ein Jahr der intensiven Selbstbefragung gewesen. Das Berliner Theatertreffen hat sich entschlossen, für seine Auswahl der 10 bedeutendsten Inszenierungen zukünftig eine 50-prozentige Frauenquote anzusetzen. Es wurde diskutiert, wie man die Klimakrise auf der Bühne abbilden und Produktionen klimaneutral machen kann. Und eine Studie über strukturellen Machtmissbrauch und schlechte Arbeitsbedingungen an deutschen Stadttheatern hat für Aufregung gesorgt. Rang 1 war immer dabei, hat all die Debatten begleitet und aufregende, kontroverse und manchmal sehr schöne Theaterprojekte vorgestellt. Heute schauen wir darauf zurück. Wir, das sind
Susanne Burkhardt
und Janis Elbira
und André Mumot. Herzlich willkommen zum Rang 1 Jahresrückblick. Ja, erstmal meine Frage an euch, Susanne und Janis. Hattet ihr auch das Gefühl, das Theater ist in diesem Jahr besonders streng mit sich selbst ins Gericht gegangen?
Ja, ich finde schon. Also du hast es ja schon aufgezählt. Es gab so viele Diskussionen, die sich um das Verhalten des Theaters zu aktuellen Themen kreiste. Dazu eben auch noch die Strukturdebatte. Also wie verhalten wir uns im Theater selber zu den Themen, die wir auf die Bühne bringen? Und ist das, was wir auf der Bühne propagieren, halten wir das eigentlich selber ein? Bestimmte Standards und so weiter. Also ja, das drehte sich sehr, sehr viel darum.
Und ich würde gleich hinzufügen, dass ich das Gefühl hatte, dass demgegenüber die Diskussion über das Ästhetische teilweise etwas auf der Strecke blieb. Also man hat das gerade beim Theatertreffen, glaube ich, wer dabei war, gemerkt, dass es da eben sehr viel um Strukturfragen, um eigentlich Kataloge ging, die abgeklappert wurden. Was ist jetzt machbar? Was sollte man nicht mehr machen? Was ist jetzt gerade die korrekte Art, Theater zu machen? Aber es ging weniger darum, was eigentlich auf der Bühne zu sehen ist konkret.
Ja. Also die korrektere Art, Theater zu produzieren, während man also sozusagen in dem Produktionsprozess steckt, was erstmal nicht so viel mit den Zuschauern zu tun hat. Aber die großen gesellschaftlichen Themen wurden ja trotzdem abgearbeitet. Schauen wir doch mal auf die Rang-1-Gespräche zurück, die wir geführt haben. Was waren denn eure Highlights, Janis? Welches Gespräch ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Also ein Gespräch, über das ich im Laufe des Jahres dann noch häufiger nachgedacht habe und das ich insofern vielleicht zu meinen Lieblingsgesprächen dieses Jahres zählen würde, war eines, das ich hier im Juni geführt habe mit Martin Gruber. Martin Gruber ist der Leiter des Aktionstheaterensembles. Das ist eine freie Gruppe in Österreich aus Vorarlberg. Die sind bekannt dafür, dass sie extrem schnell und ja, quasi tagesaktuell auf politische Ereignisse, gesellschaftliche Tendenzen in ihren Produktionen reagieren. Das geschieht teilweise quasi über Nacht vor der Generalprobe, dass da nochmal was, was gerade passiert ist, eingearbeitet wird.
Wie bei der Lindenstraße.
Ja, vielleicht. Und es war nun so, dass ich mit Martin Gruber sprach eigentlich über das 30-jährige Jubiläum dieses Ensembles und über die Jubiläumsproduktion, die da gerade kurz vor der Premiere stand. Es sich aber zufälligerweise zutrug, dass ganz kurz vorher, ich glaube 2 Wochen vorher, das sogenannte Ibiza-Gate über die Österreichische Republik hineinbrach. Also dieses bekannte Video, in dem der damalige Vizekanzler H.C. Strache mit vielen Wodka-Shots und Zigaretten und einer vermeintlichen russischen Oligarchin sich drauf und dran machte, die Presse in Österreich zu veräußern. Und ich fragte halt Martin Gruber gleich zum Anfang, weil er bekannt dafür ist, dass er sehr schnell auf so etwas reagiert in seinem Theater, ist das jetzt nicht die perfekte Steilvorlage? Und er reagierte ganz anders, als ich dachte, nämlich sehr verhalten und sagte, die eigentliche Herausforderung sei für ihn, genau diese Sachen reinzubringen, ohne sie reinzubringen. Also keinen Ibiza-Song zu spielen und nicht den ersten Weg der Ästhetisierung zu wählen, sondern eher auf das zu schauen, was dahinter steckt.
Hören wir doch mal rein, wie er das formuliert hat.
Die Kunst hat meines Erachtens die Möglichkeit, Fellini hat es wunderbar gesagt, der Realität unter den Rock zu schauen. Das ist die Aufgabe der Kunst. Was mag dahinter liegen? Was ist diese Angst? Wie fühlt sich diese Saturiertheit an, in der wir leben und deswegen wahrscheinlich nichts abgeben können? Es geht nicht darum, jetzt die Masse mit Theater zu überzeugen, weil die Masse geht nicht ins Theater. Aber es gibt überall Menschen, die Multiplikatoren sind. Und es ist, glaube ich, eine ganz, ganz kleine Minderheit, die dazu fähig ist, Dinge zu verändern. Es war historisch, geschichtlich immer eine Minderheit, die etwas verändert hat. Das muss man wissen. Und es stimmt nicht, dass wir darauf warten müssen, dass wir sagen, okay, und jetzt kippt das Ganze wieder über 50%, dass es nicht mehr so gruselig ist. So stimmt es nicht. Es geht immer um das Individuum, immer um den Einzelnen und gerade in der Kunst.
Also die Aufgabe der Kunst ist ja dann doch offensichtlich die politische Einwirkung auf die Zuschauer immer noch.
Ich glaube schon, aber ihre Möglichkeiten, und das sieht Martin Gruber, glaube ich, auch so, sind dann am Ende doch begrenzt. Aber eben, sie ist nicht ohnmächtig in dem Sinne, sondern was er sagt, die Kunst muss eben immer aus der Wirklichkeit hinausführen. Bei Gruber ist es eben mit Fellini unter den Rock der Wirklichkeit zu schauen und dementsprechend eben über den Einzelnen, der dann aus diesen Abenden, aus dem Theater etwas mitnimmt, Bewegung zu initiieren.
Ja, und eben nicht Tagesschau-Themen auf die Bühne zu bringen und abzuhandeln. Deswegen finde ich auch diese ganze Debatte um Theater und Klima schwierig, weil ich denke, ja, das Theater kann natürlich selbst reflektieren, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Also sind wir klimafreundlich in dem, was wir machen? Wie viel reisen wir? Was lässt sich daran ändern? Und gleichzeitig versucht man jetzt, dieses Thema Klima auf die Bühne zu bringen. Und was ich da so gesehen habe, es gab eine Tagung dazu, hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt, weil es eben sehr didaktisch an den Start geht und letztendlich sehr eins zu eins diese Themen verarbeitet und mir fehlt dann eben ganz oft die Kunst. Und der Ansatz zu sagen, lass uns doch mal ein Thema, wo wir alle vielleicht schon irgendwie uns einig sind darüber, von der ganz anderen Seite betrachten, was ja auch im Gorki oft gemacht wird in den Stücken von Yael Roon, dass sozusagen verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und plötzlich meine Selbstvergewisserung, so sehe ich das, so ist das, erschüttert wird und ich plötzlich eine andere Perspektive einnehme. Das erwarte ich auch vom Theater, dass sozusagen meine eigenen Gewissheiten erschüttert werden, dass ich zum Denken angeregt werde und nicht einfach sozusagen das immer wieder vorgekaut kriege, was ich sowieso ja schon im Diskurs miterlebe, im aktuellen politischen.
Dazu zählt ja auch die Frage, die auch immer wieder aufgekommen ist in diesem Jahr, ob man sich diesbezüglich überhaupt noch mit den literarischen Klassikern des Theaters auseinandersetzen muss oder ob es dementsprechend nicht wichtig wäre, hauptsächlich Stücke zu erarbeiten aus aktuellen Themen, hoffentlich auf eine komplexe Weise und nicht auf eine unterkomplexe Weise, aber doch, dass man sagt, was haben uns eigentlich die Klassiker zu sagen? Trotzdem war ja eigentlich die Inszenierung des Jahres für die meisten Zuschauer, würde ich sagen, aber vor allen Dingen auch für die Kritiker, ziemlich eindeutig eine ganz besondere Klassiker-Inszenierung.
Genau, die von Christopher Rüping, Dionysos Stadt, ein 10-stündiger Theaterabend von den Kammerspielen in München, das beziehungsweise ein Theater des Jahres wurde. Das Stück wurde Inszenierung des Jahres. Der Schauspieler Nils Kahnwald war Schauspieler des Jahres. Groß Wantje Kohlhoff, die Nachwuchsdarstellerin des Jahres, also sozusagen ein großer Preis. Regen wurde über dieses Theater geschwappt, dessen Intendant ja jetzt die Stadt München dann verlässt, Matthias Lilienthal. Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch mit Nils Kahnwald über diesen Abend, der ja zum Theatertreffen eingeladen wurde. Und das ist ein ganz besonderer Abend, weil der so viele verschiedene ästhetische Perspektiven auf diesen historischen Stoff bringt. Dann gibt es ganz starke Ensemblearbeiten. Also das ist eine große Gleichberechtigung der Darsteller. Man kann eigentlich, das sagte er dann auch selber, ist auch schwierig, ihn rauszugreifen als Schauspieler des Jahres, weil das Team so toll zusammenpasst. Und ich fragte ihn eben, wie diese Inszenierung entstanden ist.
Dem Regisseur Christopher Rüping war relativ schnell klar, oder uns, dass man so einen antiken Stoff, wenn man ihn noch nie gemacht hat, dass man dazu Zeit braucht, weil es nicht in 2 Stunden zu erleben ist, sondern dass man da einfach eine längere Zeitspanne für braucht, bis man sich überhaupt erstmal eingehört hat in die Texte. Normalerweise ist eine Inszenierung dann schon vorbei, wenn man gerade angekommen ist. Es war klar, dass man irgendwie mit Prometheus startet oder dem Stoff des Prometheus. Da sind ja auch ganz unterschiedliche Texte drin jetzt in diesem Dionysos-Stadt. Da ist ein Heiner Müller-Text drin, da ist ein Goethe-Text drin und so weiter. Und dann hat sich viel über diese 3 Monate Proben ergeben, wie man weitergeht, was man improvisiert. Also die komplette Orestie, da gab es gar nichts am Anfang eigentlich. Also die haben wir erstmal gelesen. Ich glaube, es dauert 10 Stunden oder so, wenn man sie zum ersten Mal liest. Und dann haben wir uns überlegt, was macht man damit? Und dann sind wir durch Improvisieren dem Stoff näher gekommen. Also für uns näher gekommen, glaube ich. Ja.
Und haben das dann als so eine Art TV-Soap auf die Bühne gebracht?
Genau, kann man so sagen, ja. Wobei es uns auch immer darum ging, dass es ja nicht nur, also es ist ja eigentlich an sich jetzt so keine witzige Geschichte, die Orestie oder so, es ist trotzdem schön, dass man es mit Humor behandelt. Ich war dann eher überrascht, wie doll die Leute lachen in diesem dritten Teil. Da rechnet man auch vorher gar nicht immer mit so.
Ja, ich glaube, wir haben alle sehr gelacht und vor allen Dingen auch, weil wir so überrascht waren. Wir haben es, glaube ich, alle beim Theatertreffen gesehen, dass 10 Stunden so unterhaltsam und erfrischend sein können und nicht die übliche Qual von endlos Inszenierungen, die ja manchmal einem ziemlich auf die Nerven gehen können, weil es ja dann doch auch immer darum geht, dass wir das aushalten sollen. Und das war doch schon wirklich eine Ausnahmeinszenierung auf jeden Fall.
Ja, und in dem Zusammenhang gibt es auch noch eine ganz lustige Anekdote, weil wir gesagt haben, dass so viel über Identitätspolitik gesprochen wird, über Repräsentation. Ich hatte ein Gespräch mit einem internationalen Gast des Theatertreffens, der beim Internationalen Forum unterwegs war. Und der hat sich darüber beschwert, dass Zeus in dieser Inszenierung, der von einem syrischen Schauspieler gespielt wurde, die ganze Zeit da sitzt und Sonnenblumenkerne knabbert. Und das fand er also sehr, sehr klischeehaft. Und das fand er überhaupt nicht gut und hat den Regisseur darauf angesprochen, Christopher Rüblin, der dann gesagt hat, ich fand das auch sehr klischeehaft, aber der Schauspieler wollte das unbedingt machen. Und dann fand ich das sehr witzig, wie sich solche, sozusagen, wer darf was spielen, wer darf welches Klischee eigentlich bedienen, wie sich sowas in so einer kleinen Geschichte dann auch widerspiegelt.
Was ich auch an dieser Inszenierung sehr eindrücklich fand, und das erwähnt ja Nils Kahnwald auch, ist, dass die Herangehensweise, so wie er sie beschreibt, im Zuge der Produktion erstmal ganz alltäglich klingt. Also wie man es am Theater macht. Man liest den Stoff und schaut dann, was machen wir daraus. Und es ist aber gerade deshalb auch ein tolles Beispiel für wirklich, wirklich starke Regie und auch für tolle Intendanz eigentlich, weil der Raum gegeben wird, da so ein 10-Stunden-Experimentierfeld eigentlich draus zu machen, in dem sich ganz viel freigespielt wird und ganz viel ausprobiert werden darf. Und es ist dann doch, obwohl die ganze Herangehensweise, so wie Kahnwald sie beschreibt, nicht außergewöhnlich ist eigentlich, was ganz außergewöhnlich ist.
Ohne Verwertungsdruck, wie René Polle sagen.
Ja. Genau. Und dann wurde es sehr gut verwertet und hat auch entsprechende Begeisterung ausgelöst. Wir sprechen heute bei Rang 1 über die Highlights des Jahres 2019. Mein Name ist André Mumot. Bei mir im Studio sind meine Kollegen Susanne Burkhardt und Janis Elbira. Wir waren gerade schon beim Theatertreffen, wo Dionysos Stadt wirklich für Furore gesorgt hat. Da gab es auch beim Theatertreffen die Burning Issues Konferenz. Da wurde sich in zahlreichen Diskussionen und Workshop-Veranstaltungen mit dem Sexismus an deutschen Bühnen beschäftigt. Einen solchen Workshop hat die Schauspielerin Katrin Wiechmann gehalten, Ensemblemitglied am Deutschen Theater. Ich habe in Rang 1 mit ihr gesprochen über Frauenbilder in Inszenierungen. Da sind wir genau wieder an dem Punkt, wer darf welche Klischees darstellen, in welcher Weise. Und sie hat da so ein bisschen aus ihrem Alltag berichtet und wie ihr das auch immer stärker auffällt.
Es ist schon so, dass ich irgendwann dachte, das habe ich natürlich am Anfang meiner Schauspielerlaufbahn nicht in Frage gestellt, aber irgendwann habe ich schon gedacht, warum steht der Kollege jetzt wieder vorne und hält einen Schlussmonolog und ich liege hinten im Gegenlicht, im Regen, im BH. Und bin tot, also bin ein schönes Bild und muss da jetzt liegen bleiben eine halbe Stunde. Oder warum sehe ich das ständig? Also wenn ich selber im Theater bin, warum sagt Hamlet sein oder nicht sein? Und Ophelia hat sich nur an ihm die Zähne ausgebissen und mehr hat sie nicht, eigentlich nicht zu tun, als durchzudrehen, weil sie nicht geliebt wird oder weil sie halt daran zerbricht. Ja, das hat mich schon irgendwann angefangen zu stören. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Mit Sebastian Hartmann haben wir ja Berlin-Alexanderplatz gemacht. Das ist ein ganz tolles Werk. Allerdings geht es da auch vornehmlich eben um Franz Bieberkopf und auch eine männerdominierte Welt natürlich, in der er sich behaupten muss. Also da geht es sehr viel um Gewalt gegen Frauen und Frauen kriegen da ziemlich auf die Mütze. Und ich weiß noch, dass Sebastian Hartmann dann zu mir gesagt hat, ich würde gerne, dass du diese Todesszene der Mieze spielst, weil der Sebastian besetzt ja jetzt nicht so durch, sondern der guckt ja immer, da hat jetzt nicht einer eine feste Rolle. Es gab bei uns auch 2 Franz Bieberköpfe. Und darf denn der Andreas Döhler dann nochmal mit dem Sahneschläger über dich rüber und dass du dann auch nochmal die Minna spielst, die Schwester von seinem ersten Opfer? Und da habe ich gesagt, ja, aber ich möchte für jede Vergewaltigung und jeden Tod bitte einen richtig guten Text kriegen. So habe ich das damals formuliert, ja.
Also man sieht, da super Deal. Ändert sich vielleicht so ganz langsam was, und auf, wenn man solche Deals abschließen kann mit den Regisseuren. Aber das war ja im Grunde genommen eigentlich das Thema, über das wir, glaube ich, am häufigsten gesprochen haben, weil da jetzt wirklich etwas in Gang kommt, ein Bewusstsein, dass sich die Position von Frauen im Ensemble, aber auch in den Leitungspositionen wirklich ändert und dass man daran bewusst arbeitet. Ist das jetzt wirklich der Fortschritt, auf den viele gewartet haben? Ist es jetzt soweit, Susanne?
Also ich finde zumindest wichtig, dass darüber geredet wird und es hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert. Also Intendanzen wurden ja dann auch öfter an Frauen gegeben. Frauen haben gesagt, ich mache jetzt mal ein Jahr nur weibliche Regisseurinnen. Ob das jetzt automatisch bessere Kunst macht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist überhaupt erstmal eine Veränderung in der Struktur, die es bislang ja so nicht gab. So gesehen war ich am Anfang allerdings unsicher, ob Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Theatertreffens, die dann gesagt hat, wir laden jetzt immer 50% Arbeiten von Regisseurinnen ein, hatte ich anfangs auch Bedenken, so wie Monika Grütters ja sagte, naja, dann ist man ja nur eingeladen, weil man eine Frau ist, das bringt eigentlich gar nichts. Ich muss inzwischen sagen, wie Caroline Peters das so auf den Punkt gebracht hat, mein Gott, dann ist das jetzt einfach mal so, das wird jetzt einfach mal eingeführt, damit sich überhaupt irgendwas bewegt und dann kann man ja dann gucken, was da für Produktionen sind und man kann das dann auch wieder ändern, aber ich finde das total wichtig, darüber zu diskutieren. Wie gesagt, ob das jetzt bessere Kunst macht, das ist jetzt erstmal auch gar nicht wichtig. Es geht nur darum, dass man vielleicht erstmal aufmerksam macht, dass da irgendwas ganz schief läuft. Und ich meine, was wir gerade gehört haben von Katrin Wichmann, das ist doch hanebüchen, wenn sie dann immer als die schöne halbnackte Frau im Hintergrund rumliegen muss, während die Jungs dann wieder die Monologe machen. Und da ist eben so eine Inszenierung, wie Christopher Rüping sie macht, wo die Frauen ganz gleichberechtigt neben den Männern sind, wo die Szenen auch so aufgeteilt werden, dass die Frauen genauso viel zu tun und zu sagen haben. Das finde ich absolut wegweisend.
Ja, ich denke, man müsste auch zum Theatertreffen und zu der Entscheidung im nächsten Jahr eine 50%-Quote einzuführen, hinzufügen, dass es sich dabei ganz offensichtlicher um einen Notwehrakt eigentlich handelt, weil es waren dort in den letzten Jahren schon Prozesse angestoßen worden, die versuchten durch eine diversere Juryzusammensetzung zum Beispiel eben mehr Frauen in der Szeneauswahl in den Regiepositionen zu repräsentieren. Das hat offensichtlich nicht geklappt und jetzt gibt es eben, wie du sagst, temporär für wenige Jahre erstmal vorübergehend die Quote, die dann eben mit der Brechstange, aber offenkundig notwendigerweise dafür sorgt, dass sich da jetzt was ändert.
Aber ich denke, es ist ja auch ein Blick, der einfach geworfen werden muss, weg von den berühmten Namen, die schon immer gerne wieder und wieder zum Theatertreffen eingeladen worden sind.
Auch vielleicht Frauen.
Auch Frauen, die immer wieder dabei waren, Claudia Bauer zum Beispiel. Da muss man vielleicht auch einfach mal den Mut haben, kleinere Produktionen anzuschauen, vielleicht mal doch von den Metropolen wegzugucken. Ich bin sehr gespannt, ob da Entdeckungen auf uns warten oder ob das dann doch wieder die berühmten Namen sind, die wir sehen werden. Aber da ist ja jetzt ein größerer Spielraum gegeben.
Ja, wir haben beim Theatertreffen ja viel darüber gesprochen und es gab dann die Idee, wie, ich glaube, in Cannes ist das Un Certain Regard, also so eine Reihe einzuführen, wo man sagt, wir stellen hier einfach mal kleinere Produktionen vor. Die müssen auch nicht auf die große Bühne des Festspielhauses oder einer anderen Bühne hier in Berlin, sondern die kriegen einen kleineren Raum. Aber da sage ich jetzt mal, ist vielleicht nicht ganz vollkommen ästhetisch gelungen, aber hat vielleicht einen total interessanten Ansatz. Davon würde ich mir wünschen, so eine Art, also Leistungsschau ist kein so schönes Wort, aber so eine Art Überblick über ganz interessante, wegweisende Produktionsformen vielleicht oder Ideen. Aber ob die jetzt immer auf die große Bühne müssen, das tut ja vielen dann auch vielleicht nicht gut. Also das wäre schön, wenn es da irgendwie so eine kleine Nebenreihe geben könnte.
Und ich glaube, man muss auch sagen, nicht nur der Christopher-Rüping-Abend, Dionysius Stadt ist ein Beispiel dafür, dass es eine neue Generation von Theatermacherinnen und Theatermachern gibt, die eben diese klassischen Rollenbilder, Mann, Frau, die üblichen Klischees, dieses Missverhältnis auch gar nicht mehr so sehr auf die Bühne bringen. Also auch in der Theaterpraxis, finde ich, kann man das durchaus beobachten. Es sind eben eher die Herren, die schon seit 20, 30 Jahren inszenieren, bei
Sebastian
denen man,
Hartmann fiel ja gerade schon.
Bei denen man diese Konstellation immer wieder sieht.
Obwohl ich auch bei dem von mir sehr geschätzten Sebastian Hartmann gerne hinzufügen würde, dass es sich auch da lohnt, genau hinzuschauen, was da eigentlich passiert. In einem unglaublich heiß diskutierten Abend, der vehement abgelehnt wurde, teilweise von vor 2 Jahren in Staniolpapier, den ich ganz großartig fand, wird ein Bild von Subjektivität entworfen, das wirklich in den Details liegt, wer dort eigentlich die handelnde Figur ist.
Ja, man muss genau hinschauen, als im Theater immer. Und es gibt auch noch eine andere Ehrenrettung für die älteren Herren. Ich habe gerade vor kurzem ein wunderbares Gespräch am Telefon geführt mit dem großen Regisseur Roberto Ciulli für Rang 1. Er wurde gerade mit dem Theaterpreis Faust für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und zum Abschluss unserer Sendung heute hat er etwas, wie ich finde, sehr Schönes gesagt über die Kunst und die besondere Kunst der Schauspielerei.
Was ist die Kunst? Was ist ein Künstler? Ein Künstler ist jemand, der im Wettbewerb mit Gott etwas machte, das Gott vergessen hatte zu machen in der Welt. Und jetzt, wenn wir spezifisch als die Kunst des Schauspielers, ist jemand, der jeden haben, obwohl er immer macht und bedient das, was die Regel, diese komplizierte Kunst und kollektive Kunst, das Theater ist, er selber aber schafft immer neu an den Haben wieder zu sein und zu leben und bringt ein Stück Leben unmittelbar auf die Bühne.
Ein sehr schönes Schlusswort. Wir von Rang 1 verabschieden uns. Wir, das sind
Susanne Burkhardt,
Janis Elbira
und André Mumort. Kommen Sie gut ins neue Jahr.